Guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Gäste. Wir dürfen heute auch in einer Geschichte weitermachen, nämlich in dem ersten Buch Samuel beschäftigen wir uns gerade mit der Geschichte vom Haus Eli und seiner Priesterschaft, beziehungsweise besonders in Kapitel 3 mit dem Gericht über diese Priesterschaft. Und heute haben wir Teil 3 sozusagen von diesem Kapitel. Und wir wollen uns heute mit den Versen 15, also Kapitel 3, Vers 15 bis Kapitel 4, Vers 1 beschäftigen. Und ich möchte jetzt am Anfang den Text lesen und dann beten wir nochmal. Wer dazu möchte, darf gerne dazu aufstehen. Genau, und dann fangen wir an. Also, 1. Samuel, Kapitel 3. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel. Und Samuel antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Das sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen, dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli die Erscheinung mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts, so tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Und wir wollen um deinen Segen bitten, lieber Vater, dass du das Wort, das wir heute gelesen haben und die Stellen, die wir uns heute noch anschauen werden, dass du dieses Wort gebrauchst, um uns heute unsere Herzen zu festigen in der Liebe, die du uns erwiesen hast am Kreuz von Golgatha, dass du uns in diesem Wissen, in diesem Vertrauen darin bestärkst, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass wir nicht und deine Liebe uns verdienen müssen, sondern dass wir heute zum Tisch, zum Abendmahl können, aus Gnade. Und nicht nur, dass wir unsere Erlösung aus Gnade bekommen haben, sondern dass wir auch jetzt aus Gnade leben dürfen. Alles schenkst du, Herr, und dafür möchte ich dich bitten, dass du heute dieses Wort benutzt, um uns daran zu erinnern. Amen. In dem ersten Teil von dem Kapitel von 1. Samuel 3 haben wir uns mit den Versen von 1 bis 9 beschäftigt. Und da haben wir gesehen, was dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Herrn, zwischen Samuel und zwischen Eli ist. Dass Gott immer Samuel gerufen hat, er immer weggegangen ist, dass er immer zu Eli gegangen ist und so dieses Katz-und-Maus-Spiel hin und her getrieben wurde. Wir haben gesehen, dass es eine Gegenstandslektion für Eli gewesen ist. Der Vers, der dafür uns als Beweis dient, ist der Vers 8, der zweite Satz in Vers 8. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Wo Eli merkte, dass seine Zeit als Hohepriester vorbei ist, erst dann hat Gott sich entschieden, jetzt ist das Spiel vorbei und jetzt offenbare ich mich Samuel. Das haben wir in Vers 9 und Vers 10 gesehen, dass der erste Teil von Vers 1 bis 9 ein Gericht an Eli war. In den Versen 10 bis 14 haben wir dann mitbekommen, wie Gott dieses Gericht an Eli und sein Haus nochmal bestätigt, nochmal verfestigt. Er übergibt sozusagen das Gericht an Samuel, dass Samuel das Gericht an Eli weitergeben sollte. Und damit haben wir nicht nur einmal, dass das Gericht nicht nur einmal dem Eli verkündigt wurde. Das erste Mal wurde es verkündigt in Kapitel 2, Vers 27, wo ein Mann Gottes zu Eli kommt und ihm von Vers 27 bis Vers 36 ihm das Gericht Gottes offenbart und sagt, deine Zeit als Priester ist vorbei. Das war das erste Mal. Das zweite Mal ist Kapitel 3 von Vers 1 bis 9, wo diese Gegenstandslektion an Eli gerichtet war. Und in unserem Text bekommen wir jetzt mit sozusagen das dritte Mal, dass Samuel die Aufgabe bekommt, lieber Samuel, du sollst das Gericht jetzt Eli nochmal, zum dritten Mal verkündigen, damit das Gericht an Eli fest ist, dass es eine fest beschlossene Sache Gottes ist. Ja, nicht nur einmal, sondern auf zwei oder drei Zeugen, obwohl es Gott nicht nötig hätte. Wenn Gott einmal spricht, dann ist es Gesetz. Aber trotzdem, auf zwei oder drei Zeugen hin, gibt Gott Eli diese Gerichtsankündigung. Und in Vers 12 in unserem Abschnitt haben wir dann gesehen, dass dieses Gericht nicht nur an Eli und sein Haus geht, an seine fleischliche Nachkommenschaft, sondern dass dieses Gericht eine ewige Dimension hat, eine Dimension hat, die über das Fleischliche hinausgeht. Wenn wir zum Beispiel Vers 12 lesen, Kapitel 3, Vers 12, da heißt es, an jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen. Und dann heißt es aber, ich will es anfangen und vollenden. Also jetzt ist es nicht mehr ein Tag, sondern jetzt hat Gott gesagt, ich will es anfangen, dieses Gericht, und ich will es vollenden. Ich werde es irgendwann mal zur Vollendung bringen. Und in Vers 13 heißt es dann, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will. Und hier bekommen wir mit, dass es nicht nur an Eli und seine fleischliche Nachkommenschaft gerichtet ist, sondern dass dahinter ein Prinzip steckt, dass hinter dem Haus Elis, dass hinter der Priesterschaft Elis ein Prinzip steht, dass, und ich möchte uns das zeigen, das ist so die markante Stelle, wenn wir uns fragen, ja, was ist denn, was macht denn die Priesterschaft Elis aus, sehen wir in Kapitel 2, Vers 30, was der Punkt, was der Kern war, was Gott an Eli und seine Priesterschaft so sehr gehasst hat. In Kapitel 2, Vers 30, da haben wir sozusagen in komprimierter Fassung das, was Gott an Eli richten möchte. Kapitel 2, Vers 30, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir. Und jetzt gibt er die Begründung. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Das ist das, was Gott an Eli und seine Priesterschaft so sehr gehasst hat. Dass Eli und seine Priesterschaft, sein Haus, nicht die Ehre Gottes gesucht hat, sondern seine eigene Ehre gesucht hat. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur eine Ermahnung an die Welt da draußen ist. Ja, sie lebt, die natürlicherweise nach ihrer eigenen Ehre streben, weil wenn sie nicht an Gott glauben, dann haben sie nichts, wo sie tun, um Gott die Ehre damit zu geben, sondern sie tun etwas und wenn es gut ist, dann können sie nur sich selber die Ehre geben, sie können nur sich selber dafür loben, weil sie haben ja keinen Gott, an den sie glauben. Aber diese Ermahnung gilt nicht nur an sie, sondern die gilt auch an uns heute, so wie wir auch in den Sprüchen heute gelesen haben, wie diese Ermahnung in der Unzucht gilt, so gilt diese Ermahnung auch an uns. Und ich möchte uns das ganz kurz zeigen, aus Sprüche 4. Ich hatte das letzte Woche in der Schriftlesung gelesen und es hat mich so erstaunt in Sprüche 4. Das möchte ich euch nochmal ganz kurz vorlesen, wie uns hier dieser Hinweis gegeben wird, dass diese Ermahnung, die eigene Ehre zu suchen, auch uns heute gilt, der Gemeinde. In Sprüche 4, ab Vers 10 möchte ich vorlesen. Und dann möchte ich wieder zurück in 1. Samuel gehen. Da heißt es ab Vers 10, höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an. Dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein, und wenn du läufst, wirst du nicht stürzen. Also wenn du auf die Weisung Gottes hörst, dann wird dir dies alles nicht geschehen. Halte fest an der Zucht, also halte fest an der Ermahnung. Lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Sie wird dafür sorgen, dass du Gott wohlgefällig leben wirst. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht. Beschreit nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen. Geh nicht darauf. Weiche von ihm und geh vorbei. Und jetzt richtet er sich an die Gottlosen und redet von ihnen und begründet es hier ab Vers 16. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan. Und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendeinen zu Fall gebracht haben. Und jetzt ist der Vers, auf den ich hinaus möchte. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und Wein von Gewalttaten trinken sie. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. In Vers 17 wird uns vorgeschattet, und deswegen habe ich diesen Vers heute vorgelesen, wird uns vorgeschattet das Abendmahl. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und Wein von Gewalttaten trinken sie. Also was Salomo hier schreibt in den Sprüchen, er schreibt, es gibt in der Gemeinde, die zum Tisch des Herrn kommen, das Brot nehmen und den Wein trinken, aber in einer falschen Ausrichtung, in der Ausrichtung von Eli und in der Ausrichtung seines Hauses, die ihre eigene Ehre suchen, die zum Tisch kommen, aber in dem Wissen, vielleicht, dass Jesus für mich die Erlösung erbracht hat, aber dass ich jetzt mein Leben verdienen muss. Jetzt muss ich selber sorgen dafür, dass ich Gott wohlgefällig lebe. Wer so lebt, der lebt im Fleisch, der lebt in der Art und Weise vom Haus Elis. Der lebt in seiner eigenen Ehre. Anstatt in Gottes Liebe zu ruhen, wollen wir mit unserem Verdienst eigene Ehre erkämpfen. Anstatt in Dankbarkeit über Gottes Liebe und in Dankbarkeit ihm nachzufolgen, in dem Wissen, was er für uns alles getan hat, und aus Dankbarkeit jetzt unserem Herrn nachfolgen, aus Gnade, nehmen die Leute das Brot und Wein und laufen Jesus nach, aber in der Sturheit ihres Herzens und wollen Gott beweisen, dass sie besser sind als alle anderen. Das bedeutet es, unwürdig vom Brot und Wein zu nehmen. Und diese Vorschattung haben wir in Sprüche 4. Aber die haben wir auch in unserem Buch, in 1. Samuel. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 35 und 36. Da haben wir, wie gesagt, diese erste Gerichtsankündigung durch den Mann Gottes an das Haus Eli, an Eli und sein Haus. Aber am Schluss haben wir hier nochmal diese Gnade, die Gott trotz dem Gericht, die er hier verkündigt. Vers 35 und 36, Kapitel 2, Vers 35 und 36. Da sagt er, ich aber werde mir, also Gott spricht ja aus seiner Sicht, ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, der wird tun, wie es meinem Herzen und meine Seele gefällt. Und wir haben hier herausgefunden, dass hier die Rede von Jesus Christus ist, wie hier die Prophezeiung von Jesus ist, der wahre Priester, der kommen wird und für sein Volk Erlösung erwirken wird. Und jetzt heißt es nicht nur, dass Jesus kommen wird, dass dieser beständige Priester kommen wird, sondern jetzt sagt Gott, und ich werde diesem beständigen Priester werde ich ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Dieses Haus, ich werde dafür sorgen, dass dieses Haus beständig lebt. Das bedeutet, es gibt nichts, wo sich dieses Haus rühmen kann. Denn Gott hat es vor Grundlegung der Welt bestimmt, dass er diesem Priester, Jesus Christus, ein Haus bauen wird, das zu seiner Ehre leben wird. Liebe Geschwister, wenn wir die Gemeinde Gottes sind, dann haben wir nichts zum Rühmen. Wir haben keine Ehre, weder in unserer Erlösung, aber auch dann in unserer Erlösung danach, wie wir leben. Unsere Taten, unsere Werke, alles kommt von Gott. Was für eine befreiende Nachricht und was für eine Ermahnung in Anführungsstrichen. Es ist ja in dem Sinne keine Ermahnung, keine gesetzliche Ermahnung, zu sagen, ruhen der Liebe Gottes. Es ist ja schön, das ist doch etwas Gutes. Aber dazu müssen wir erinnert werden, dazu müssen wir ermahnt werden, zu sagen, halte an der Gnade Jesu Christi fest, halte an dem Kreuz fest und geh nicht einfach ohne das los, sondern jeden Morgen erinnere dich daran, dass du aus Gnade dein Leben empfangen hast und aus Gnade dein Leben gehst. Und jetzt in Vers 36, kommen wir nochmal zurück zum Abendmahl aus Sprüche 4 und jetzt hier in Vers 36. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus, also von dem Haus Elis noch übrig bleibt, kommen wird, um sich vor ihm, also vor dem beständigen Priester, vor Jesus Christus, vor ihm niederzuwerfen, also ihn anzubeten. Aber für was? Für eine kleine Silbermünze und für ein Stück Brot. Wir haben gesehen, dass genauso wie Judas ständig mit Jesus dabei war, ständig bei ihm war, ihm nachgefolgt ist, am Abendmahl teilgenommen hat. Aber für was? Für 30 Silberlinge und für ein Stück Brot, das er bekommen hat. Und dann heißt es weiter, dass dieses Haus, das so leben wird und Jesus so nachfolgen wird in der Art und Weise, die werden sagen, gib mir doch Anteil an einem der Priesterdienste, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Also diese Art von Priester wird zu Jesus kommen und sagen, gib mir doch einen Priester an, ich will auch in der Gemeinde dienen, ich will auch hier sein, aber nicht zu deiner Ehre, nicht zu der Ehre dieses Priesters, dieses beständigen Priesters, sondern damit ich ein bisschen Brot bekomme, damit ich lebe. Ich will dienen, damit ich leben kann. Aber liebe Geschwister, wir dienen nicht, damit wir leben können, sondern Gott hat uns Leben geschenkt und jetzt können wir erst dienen. Das Leben, das Jesus Christus uns gegeben hat, es ist die Grundlage, dass wir jetzt dienen können in unserer Berufung. Jetzt können wir im Chor singen, jetzt können wir einen Lobpreisabend machen, jetzt können wir predigen, Kinderstunde machen oder was auch immer, in der Welt dienen, in der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Jetzt können wir diesem wundervollen Gott dienen. Und in Vers 15, in Kapitel 3, Vers 15, wir machen jetzt beim Text weiter. In Kapitel 3, Vers 15 sehen wir, wie notwendig dieses Gericht ist über diese Art von Priesterschaft. Wie notwendig dieses Gericht ist, dass Gott dieses Haus richten muss. Wir haben in den Versen davor gelesen, wie es Nacht war, wie es dunkel war, wie die Tür des Hauses Elis zugegangen ist. Gott hat zum dritten Mal, die Zahl 3 als die Offenbarung Gottes, die Offenbarung des Willen Gottes, zu sagen, dieses Haus wird gerichtet werden. Das ist beschlossene Sache. Die Tür für das Hauses des Elis ging zu. Und jetzt im Vers 15 lesen wir weiter. Und jetzt ab Vers 15 wird uns so eine Hoffnung mitgeteilt. Jetzt ist es wieder Tag. Schaut mal, und Samuel lag bis zum Morgen. Jetzt geht die Sonne wieder auf. Die Sonne in Israel geht wieder auf. Und jetzt heißt es, dann machte Samuel die Türen des Hauses des Herrn auf. Schaut mal, seht ihr diesen Kontrast? Davor gingen die Türen für die Priesterschaft Elis zu. Die Türen gingen zu, er muss gerichtet werden. Aber aufgrund dieses Gerichtes, für wen geht die Tür auf? Vers 15, die Türen des Hauses des Herrn. Der Tempel ging jetzt auf. Jetzt ist die Einladung da, kommt. Diese Priesterschaft wird gerichtet werden und Samuel geht jetzt hinaus zum Volk Israel und sagt, der Weg ist jetzt wieder frei. Ihr könnt jetzt wieder kommen, um Gott anzubeten. Also hier sehen wir die Notwendigkeit, wie gut es ist, dass Gott richtet, weil es uns als sein Haus neue Hoffnung gibt. Weil die Türen des Hauses des Herrn aufgehen. Sowohl des Tempels, aber natürlich, der Tempel ist nicht dieses Zelt hier. Der Tempel ist nicht, auch Salomo hat gesagt, dieses Gebäude, wo er den Tempel gebaut hat, dieses Gebäude, das ist nicht der Tempel. Ihr seid der Tempel. Ihr sollt diejenigen sein, wo Menschen Gott begegnen können. Ihr sollt die Gnade Gottes weitergeben. Also die Türen des Hauses des Herrn geht auf, nicht nur von dem Tempel, von dem buchstäblichen Gebäude, sondern auch für das Volk, für die Gemeinde. Also damit das Volk Gott begegnen und anbeten kann, braucht es das Gericht über die Priesterschaft Eli, damit Samuel die Gnade Gottes den Menschen verkündigen kann. Und damit ist das Gericht Gottes etwas Gutes. Dass Gott richtet, ist gut. Solange das Böse noch in dieser Welt existiert, solange der Teufel auf dieser Welt wütet und sein Haus, ja, Eli ist ja ein Bild auf den Teufel, wie wir das in Kapitel 2, Vers 12 schon zwei, dreimal angeschaut haben. Wer das vergessen hat, der kann das in diesem Vers nochmal nachlesen. Solange der Teufel noch herrscht in dieser Welt, ist das Gericht Gottes notwendig und es ist gut. Und die Frage ist, sehnen wir uns danach? Natürlich ist es schwierig als Christen, sich nach dem Gericht Gottes zu sehnen. Aber wir machen es unweigerlich. Auf der einen Seite hat uns Gott befohlen, für unsere Feinde zu beten, sie zu lieben. Wenn sie uns schlagen, sollen wir aufstehen und die andere Backe hinheben. Wir sollen sie von ganzem Herzen lieben. Aber gleichzeitig sollen wir uns auch nach dem Gericht Gottes sehnen. Allein wenn wir das Vaterunser beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wenn das Reich Gottes vollendet wird, was wird da passieren? Das Gericht Gottes kommt. Jesus Christus wird zum zweiten Mal kommen, diesmal nicht als Erlöser, sondern als Richter. Also wenn wir das Vaterunser beten, ob bewusst oder unbewusst, beten wir das Gericht Gottes herbei. Oder wenn Paulus schreibt und es dringend auf dem Wunsch hat und sogar sein Gebet in der frühchristlichen, der Urgemeinde war, Maranatha, Jesus, komm bald. Wenn wir diesen Wunsch auf dem Herzen haben, dann haben wir unweigerlich auch den Wunsch, dass er als Richter kommt. Also wir sollen unsere Feinde lieben, weil auch wir früher Feinde Gottes waren. Aber wir sollen uns gleichzeitig danach sehnen, nach der Gerechtigkeit Gottes, nach dem Reich Gottes, dass endlich Gerechtigkeit herrschen wird. Ich möchte euch ein Beispiel oder beziehungsweise ein Zitat vorlesen von Miroslav Volf mit V, Miroslav Volf. Er ist ein Theologe, er hat den Balkankonflikt in den 1990er Jahren mitbekommen, er hat mitbekommen, wie sein eigenes Haus abgebrannt wurde, wie seine Familie verfolgt wurde, getötet wurde. Das hat er alles mitbekommen. Und er schreibt Folgendes: Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu verachten, besteht darin, zu glauben, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird. Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich das Schwert nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. Also er sagt, wenn ich nicht an einen Gott der Rache glaube, wenn ich nicht an einen Gott der Gerechtigkeit glaube und mir Ungerechtigkeit passiert, so wie ihm Ungerechtigkeit passiert ist, dass sein Haus abgebrannt wird und so weiter, hätte er es immer auf dem Herzen, sich an seinen Feinden zu rächen und selber das Schwert in die Hand zu nehmen, bildlich gesprochen, und auf seine Feinde loszugehen. Aber weil er weiß, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, kann er auf seine Knie gehen und für die Feinde beten und sich und gleichzeitig nach Gerechtigkeit sehnen. Und das ist auch das, was Paulus in Römer Kapitel 12 schreibt. In Römer Kapitel 12 schreibt er Folgendes an die Gemeinde in Rom. Ab Vers 18 schreibt er in Kapitel 12, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebt sie, lebt in Frieden mit ihnen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und woran wir festhalten müssen. Ein Vater, der die Ungerechtigkeit an seinen Kindern sieht und dabei emotionslos bleibt und sagt, ja gut, ist halt so. Der hat es nicht verdient, Vater genannt zu werden, dieser Kinder. Und auf der anderen Seite, wenn so ein Vater an einen gerechten Gott glaubt, ist es für ihn die einzige Möglichkeit, ein liebender Vater zu sein für seine Kinder und nicht sich an seinen Feinden zu rächen. Und dann Elis Reaktion, also nochmal kurz zusammengefasst, wir sind dazu aufgerufen, unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten, aber gleichzeitig sich nach dem Reich Gottes sehnen und auch dafür zu beten, wie im Vater unser. Und Elis Reaktion in unserem Text, ab Vers 18, und seine Reaktion auf das Gericht Gottes beweist, dass er ein schlechter Priester ist, beweist, dass er ein schlechter Vater ist. Wenn wir in Vers 18 lesen, da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Da hört sich diese Antwort eigentlich recht fromm an. Die Antwort hört sich gut an. Einfach zu sagen, ja, er ist der Herr. Er hat das Gericht beschlossen. Er soll machen. Er ist der souveräne Gott. Er darf machen, was er möchte. Wenn er das beschlossen hat, ist okay. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir auf die Gerechtigkeit Gottes, auf die Souveränität Gottes reagieren sollten. Denn trotz Gericht lässt Gott sich immer erbeten. Wenn Gott souverän ist, können wir nicht sagen, dann bin ich auch souverän. Dann bin ich auch souverän und sage, ja gut, dann ist, wenn Gott souverän ist und es beschlossen hat, dann lass es. Nein, wir sind dazu aufgerufen, auf die Souveränität Gottes mit Gebet zu antworten und um Gnade zu bitten. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Abraham und Sodom und Gomorra. Gott sagt Abraham, ich möchte diese Stadt vernichten. Abraham sagt, alles klar, Gott, ich suche mir da einen Berg und schaue von dort weiten zu, wie du die Stadt in Feuer vernichtest. Nein, Gott, Abraham fälscht sogar mit Gott und sagt, wenn da doch noch ein paar Gerechte sind, bitte, Herr, verschone diese Stadt. Oder Mose, wo Gott sagt, ich werde dieses Volk vernichten, nachdem sie Götzendienst getrieben hat. Sagt er, ich werde dieses Volk vernichten. Sagt Mose, Und Gott sagt natürlich, und Gott sagt noch zu Mose, und Mose, mit dir will ich ein neues Volk erstehen lassen. Da sagt Mose nicht, jawohl, endlich haben wir es geschafft, jetzt vernichte dieses Volk und mit mir mach ein neues Volk. Sondern er sagt, bitte Herr, nicht, bitte nicht mit diesem Volk, denn wenn du das machst, dann werden außenrum von den Nationen, wird dein Name verlästert werden. Ich bitte dich, sei diesem Volk gnädig. Das ist diese Priesterschaft, die wir brauchen. Und das letzte Beispiel ist David. Und das möchte ich mit euch kurz vorlesen oder kurz mit euch lesen. David, als er selber Sünde, als er Sprüche 5, das wir heute gehört haben, nicht nachgekommen ist und mit Bathseba geschlafen hat und dann auch noch Mord, den Mann dieser Frau ermorden ließ, damit sein Name rein ist vor dem Volk, er darin aber Buße getan hat. Es ist unglaublich, oder? Normalerweise Gericht Gottes, beschlossene Sache, Gericht Gottes über diesen Mann, der so etwas tut. Und David sagt nicht, ja okay, das habe ich jetzt gemacht, was soll ich da noch sagen? Er geht auf seine Knie und tut Buße und sagt, tut mir leid, vergib mir. Und 0, nichts, sagt der Prophet Nathan zu ihm, und so ist auch deine Sünde weggewischt. Du bist rein vor Gott. Und trotzdem muss sein Sohn sterben. Und obwohl auch das eine beschlossene Sache war, obwohl da Gott gesagt hat, dein Sohn muss sterben, hat David immer noch auf die Gnade Gottes gehofft. Hat David immer noch gesagt, doch Gott wird gnädig sein. Und er hat getrauert, obwohl das Kind noch gelebt hat. Hat seine Kleider zerrissen und so weiter, hat nichts gegessen. Und jetzt in 2. Samuel möchten wir die Stelle lesen, 2. Samuel Kapitel 12, Vers 21 und 22. Da hat David getrauert um dieses Gerichtsurteil über sein Kind. Und als er mitgekriegt hat von seinen Knechten, dass dieses Kind tot ist, da hat er sich angezogen, hat er sich schön angezogen, hat angefangen zu essen. Und ich sag mal, wurde nicht fröhlich, aber dieser Ausdruck seiner Trauer hat aufgehört. Er hat wieder gegessen, er hat sich gewaschen und hat sich wieder gut angezogen. Und jetzt ab Vers 21, da sagten seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich dann fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Die Knechte haben nicht an einen gnädigen Gott geglaubt. So wie das Haus Eli, so wie Eli selbst. Er hat nicht an einen gnädigen Gott geglaubt. Als er das Gericht Gottes gehört hat, hat er gesagt, okay, es ist so. Jetzt muss ich mich bessern. Jetzt muss ich das Urteil Gottes annehmen und muss damit klarkommen. Das ist nicht das Kennzeichen einer göttlichen Priesterschaft. Und das haben auch die Knechte Davids nicht verstanden. Aber David war ein guter Priester für seinen Sohn. Er hat für ihn eingestanden, er hat für ihn gebetet um Gnade Gottes. Weil er sagte, wer weiß, natürlich hat Gott es gesagt, aber wer weiß, vielleicht lässt er sich doch erbitten. Das ist die richtige Reaktion auf das Gericht Gottes. Also das Kennzeichen einer göttlichen Priesterschaft ist es, selber auf die Gnade Gottes zu vertrauen und des anderen vorzuleben, des anderen auch mitzuteilen, durch Wort und durch Tat, zu sagen, es gibt einen gnädigen Gott. Er hat es bewiesen am Kreuz von Golgatha. Selber auf diese Gnade zu vertrauen und des anderen weiterzugeben. Und die Kennzeichen einer falschen Priesterschaft des Hauses Elis ist es, selber nicht auf die Gnade Gottes zu vertrauen und anderen es auch nicht anzubieten. Für seine eigenen Kinder hat Eli das nicht gebetet. Er hat nicht um Gnade für seine Kinder gebetet. So wie David für sein Kind. Aber Christus, heute betet er noch für seine Kinder, für seine Gemeinde. Heute betet noch Jesus für uns. Heute ist er noch unser Priester, der sich für uns einsetzt. Also unsere Hoffnung auf eine bessere Priesterschaft als das Haus Elis, unsere Hoffnung als Volk Gottes ist das Versprechen Gottes, dass er einen beständigen Priester zur Zeit Samuels hervorbringen wird und unsere Hoffnung, dass er diesen beständigen Priester bereits hervorgebracht hat. Und durch das Abendmahl bezeugen wir, dass Jesus Christus dieser bessere und beständigere Priester ist. Und nicht nur, dass er wie Mose für sein Volk, für seine Kinder gebetet hat, nicht wie David, der für sein Kind gebetet hat, oder Abraham, sondern weil Jesus selbst das Gericht getragen hat. Er ist der größte Diener, der wahre hohe Priester, weil er selbst zum Opfer für unsere Sünden wurde. Das ist die Grundlage, warum wir nicht mehr zum Haus Eli gehören und unsere eigene Ehre suchen, sondern zum Haus Gottes, wo Menschen die Gnade Gottes erleben sollen. Und dazu sind wir berufen als ein königliches Priestertum, von der Liebe Gottes Zeugnis zu geben in Wort und Tat, damit das Wort Gottes nicht nur von Dan bis Beersheba geht, wie es in unserem Text heißt, am Ende unseres Abschnittes, in Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, dass das Wort Samuels an ganz Israel hinausging, dass kein Wort von Samuel auf die Erde gefallen ist, sondern dass alles in Erfüllung gegangen ist. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Dan war damals die nördlichste Stadt von Israel und Beersheba die südlichste Stadt von Israel. Also wenn es heißt, dass von Dan bis Beersheba erkannt wurde, dass Samuel zum Propheten bestellt wurde, dann bedeutet es ganz Israel, vom Norden bis zum Süden. Ganz Israel hat es mitbekommen. Und unsere Berufung ist heute, dass die ganze Welt vom Nordpol bis zum Südpol mitkriegt. Nicht, dass Samuel der Prophet ist, sondern dass Jesus Christus der wahre Prophet ist. Dass wir durch ihn Gott erkennen können und dass sein Wort nichts von all dem hingeflogen ist. Er hat alles zur Erfüllung gebracht. Durch sein Kommen hat er alles zur Erfüllung gebracht. Also ganz kurz zusammengefasst. Gott sendete dem Volk Israels damals Samuel als ein Sohn Gottes, der beim Herrn aufwuchs. Das haben wir in den letzten Predigten gehört. Der beim Herrn aufwuchs, der in der Gegenwart Gottes sich hingelegt hat zum Schlafen, zum Ruhen, der zum Propheten herangewachsen ist, dem das Wort des Herrn offenbart wurde, der Priester Gottes war, der dem Herrn gedient hat. Uns hat Gott oder der Vater hat uns seinen wahren Sohn gesandt, seinen wahren Prophet, seinen wahren Priester. Und jetzt sendet Gott uns als seine Gemeinde. Er sendet uns den Heiligen Geist, er sorgt sogar dafür, dass wir das überhaupt tun können. Er gibt uns seine Kraft, damit wir Priester in dieser Welt werden. Und mit der Berufung, die Gott uns gegeben hat, vor allem der Gemeinde dienen, aber auch in dieser Welt dienen. Der Arbeit, bei den Nachbarn und hoffentlich, und dafür bete ich, dass unsere Gemeinde auch Missionare aussendet. Denn dazu sind wir berufen. Dazu ist unsere Gemeinde berufen, was wir die letzten Jahre nicht gemacht haben. Lasst uns dafür bitte beten, auch zu Hause und in der Gebetsstunde. Wir brauchen Missionare, damit das Wort Gottes in dieser ganzen Welt ausgeteilt wird. Und lasst uns in diesem Abendmahl an diese Gnade Gottes erinnern, dass wir aus Gnade zu dem Tisch kommen und aus Gnade auch weg von diesem Tisch gehen in diese Welt. Lasst uns bitte daran erinnern und festhalten. Amen.
Zum Bruder, leite du ihn, auch wenn er zurück in die Ukraine geht. Ja, dass auch dort dir zur Ehre sein kann. Vielen Dank, Herr, dass du mit uns mitgehst. Amen. Dann einen schönen Sonntag. Vergesst nicht unten das Essen.